genau weiß, was übermorgen ist, sondern wir haben einen ganz dynamischen Prozess, wo wir jeden Tag neu lernen, wo wir uns gegenseitig ja in die Karten gucken, dass wir ganz viel abgucken voneinander, nicht, dass jeder alles selber machen muss, sondern das, was ich mir insgesamt in der Digitalisierung wünsche, findet da statt. Ganz enger Austausch, offene Türen, Kreativität überall und der Mut auch, Dinge auszuprobieren, die möglicherweise am Ende nicht funktionieren. Aber von dieser Struktur her, von diesen Themen gibt es unheimlich viel und das macht einfach Spaß.
Herzlich willkommen zum Indie4Podcast, dem Podcast für alles rund um die Industrie 4.0. Mit spannenden Gästen aus Industrie, Forschung und der Politik. Präsentiert von Tim Mittelstädt und Marius Roth. Produziert von der Tech-Agentur Invendo und dem Virtual Reality Studio Tim Mercer.
Herzlich willkommen zum Indie4Podcast. Hallo Tim.
Hallo Marius.
Heute haben wir den Architekten des Masterplans Digitalisierung in Niedersachsen zu Gast.
Ganz recht, Stefan Mude ist heute zu Gast. Er ist Staatssekretär im Wirtschaftsministerium Niedersachsen und hat unter anderem diesen Digitalpakt mit zu verantworten, die Digitalisierungsstrategie des Landes, ist auch für den Breitbandausbau zuständig und hat jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit jede Menge zu tun.
Genau, und wir haben uns unterhalten über verschiedene Förderprogramme, die es gibt. Wie steht es eigentlich überhaupt um die Digitalisierung in Niedersachsen und wie kann man sich das Ganze organisatorisch vorstellen?
Genau, er hat auch einen starken Fokus auf den Mittelstand und es gibt auch sehr, sehr viele, wie du schon meintest, Förderprogramme, gerade für die Leute, also Digitalbonus und die Digital Hubs und so weiter. Was das alles ist, wird er uns gleich erklären und wie auch du davon profitieren kannst, der das gerade hört, werden wir gleich erfahren, direkt vom Staatssekretär selbst.
Viel Spaß!
Hörst du denn selber Podcasts in deinem vollen Alltag?
Tue ich in der Tat sehr gerne. Unterwegs geht das ganz besonders gut, sich die Zeit sinnvoll zu vertreiben. Finde ich, ist mittlerweile eigentlich auch etwas, was zum guten Ton dazu gehört. Sollte man vielleicht tatsächlich tun.
Was gehören da so für Podcasts dazu? Neben dem Indie4-Podcast natürlich?
Natürlich Indie4, klar. Ich schätze sehr Denkangebot von Katharina Nockhuhn zu sämtlichen Fragen der Sicherheit, Datensicherheit. Security beschäftigt sich intensiv mit Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung und so weiter. Das ist für mich jedes Mal wirklich auch ein Erlebnis.
Ja. Wie siehst du denn die aktuelle Dynamik der Digitalisierung in Niedersachsen grundsätzlich? Also im Vergleich zu anderen Bundesländern sind wir da ganz gut aufgestellt oder europaweit?
Jetzt bin ich bestimmt ein bisschen befangen, weil das ja meine Aufgabe ist, das Digitale voranzutreiben. Aber ihr erlebt mich tatsächlich an so einem Punkt, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich drohe so ein bisschen in so eine Positiv-Bubble abzudrehen, weil ich wirklich mit so vielen Menschen in Niedersachsen zusammen bin, die Lust auf das Digitale haben, die das Digitale auch können, die gar nicht mal sagen, ich weiß genau, wie das läuft, aber die einfach machen. Und das ist das, was mir so ein unheimlich gutes Gefühl aktuell gibt, egal ob wir über Schulen sprechen, die das machen, ob wir über den Handwerksbetrieb sprechen, ob wir über Forschungseinrichtungen sprechen, manchmal völlig unerwartet, dass du irgendwo hinkommst, wo man einfach mal angefangen hat, vor geraumer Zeit, sich mit Technologien zu beschäftigen, sich mit auch der Frage zu beschäftigen, wo wollen wir als Unternehmen hin. Das ist so ein bisschen mein Alltag, dass ich wirklich mit diesen ganz vielen Facetten von Mut, von Begeisterung und von digitaler Affinität zu tun habe. Und das tut mir sehr gut, weil die Digitaldebatte in Deutschland ja doch eher so geprägt ist, dass wir sagen, andere Länder sind eigentlich viel weiter als wir Deutschen. Das ist bestimmt auch so. Aber wenn man da mal genauer hinguckt und mit den richtigen Leuten unterwegs ist, da kann man schon sehen, was wir alles können.
Hat sich denn da im Laufe der Zeit herausgestellt, dass Niedersachsen besondere Stärken hat oder vielleicht auch besondere Schwächen? wo wir noch nacharbeiten müssen?
Ja, ich glaube, uns trifft so wie viele andere Länder auch, dass wir in den letzten 2 Jahrzehnten die Frage der digitalen Infrastruktur komplett verschlafen haben. Das würde ich sagen, das unterscheidet uns jetzt nicht von anderen Bundesländern. Aber ich glaube, dass wir gerade in dem Kontext der Industrie, im Kontext von Maschinen- und Anlagenbau tatsächlich so Alleinstellungsmerkmale haben. Hier ist praktisch ja die Keimzelle des ganzen Industrie 4.0. Und ich erlebe da schon gar nicht mal nur in der Industrie, sondern tatsächlich im industriell geprägten Mittelstand, bei den kleineren mittelständischen Betrieben, doch sehr stark die Begeisterung fürs Thema. Das kann ich durchaus jeden Tag vor Ort erleben.
Wenn die Kleineren gerade so begeistert sind von dem Thema, können die das Ganze auch umsetzen oder fehlt ihnen da noch an Infrastruktur oder Know-how oder an Fördermöglichkeiten?
Es ist ja nicht so, dass du jemand ins Unternehmen bekommst, der das dann praktisch umsetzt, sondern ich erlebe viel, dass man sich selber auf den Weg macht. Das ist häufig auch eine Frage von Unternehmenskultur, ist mein Eindruck. Wie fängt man das Thema an? Gar nicht mal, weil man sagt, wir brauchen jetzt KI oder alle reden von 3D-Druck, das wollen wir jetzt auch machen, sondern dass du wirklich da, wo ein Prozess nicht läuft, anfängst darüber nachzudenken, wie kann ich diesen Prozess optimieren. Mhm. Und überall da, wo es eine entsprechende Unternehmenskultur gibt, habe ich auch den Eindruck, dass die Dinge dann ganz individuell sich entwickeln, mhm. dass du kein Schema hast, mit dem du an das Thema rangehst, sondern dass man sich selber auf den Weg macht. Und das ist eigentlich auch das, was wir versuchen zu initiieren, einen guten Rahmen zu stecken, ja, über verschiedenste Maßnahmen, die Unternehmen in die Lage zu versetzen, dass die einen bestimmten Grad erreicht haben, Angebote bei uns bekommen können, genauso wie die ganz am Anfang stehen. Mhm.
Habt ihr denn da quasi ein gutes Vorbild auch für die Unternehmen? Also du bist ja Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Da gibt es ja die Stabsstelle D sozusagen, Digitalisierung. Ist die ein bisschen anders aufgebaut als andere Abteilungen in den Ministerien oder im Wirtschaftsministerium?
Also ich spreche gerne von meinem Start-up, von meinem kleinen Start-up im Wirtschaftsministerium. Wir versuchen schon uns so ein bisschen auch die besten Dinge aus der Wirtschaft abzugucken, sehr flexibel zu sein. Vor allen Dingen das Tempo, was erforderlich ist, auch mitzugehen. Das ist so ganz regelmäßig meine große Sorge, wenn ich auf Deutschland sehe und die digitale Frage sich stellt, dass wir schon den Eindruck haben können, dass der Staat mit der Digitalisierung überfordert ist, wenn wir über die Frage von Know-how sprechen. Mhm. Wissen wir eigentlich ausreichend in den Häusern über Technologien Bescheid? Können wir Quanten und Ähnliches überhaupt wirklich beurteilen? Ich glaube, nein. Die Komplexität vieler Dinge kriegen wir nicht mehr geschafft. Und ein dritter wichtiger Punkt ist eben das Tempo, was wir bräuchten, was wir in Gesetzgebungsverfahren und anderen Abläufen in den Behörden und in der Regierung gar nicht haben. Das macht mir schon regelmäßig Sorge und deswegen versuche ich auch in dieser Stabsstelle mit ganz wenig Leuten so viele Impulse wie möglich auch von außen aufzugreifen. Wir wollen ja nicht von uns aus sagen, wir wissen jetzt, wie es geht und wir machen jetzt das so, so und so, sondern ich erlebe das jeden Tag, dass es unheimlich viele Ideen gibt und diese Ideen zu unterstützen, wo es gar nicht mal immer um finanzielle Unterstützung geht, sondern einfach, dass man das Gefühl im Land hat, okay, da sitzen welche, die unterstützen uns, die fördern uns. Wenn es nur ein gutes Wort ist, was man an bestimmter Stelle einlegt, kann man eine ganze Menge mit bewegen. Und da würde ich für uns schon ein bisschen in Anspruch nehmen, dass wir ein bisschen anders arbeiten als andere.
Und wie gehen die anderen Abteilungen damit um? Sehen die das manchmal ein bisschen kritisch oder freuen die sich darüber, über diese Änderungen, die ihr dann da quasi mit reinbringt?
Ja, also ich würde schon sagen, dass das eher ungewöhnlich ist und dass das schon in der Tendenz eher zu Schwierigkeiten führt, zu Nachfragen. Wenn du einen normalen Vorgang in einem Ministerium hast, von demjenigen, der den Vorgang auf den Weg bringt, bis sie dann an der Hausspitze angekommen sind, das dauert dann manchmal schon Tage, das dauert manchmal auch Wochen, weil alle auf diesem Papier sitzen, alle nochmal ihre Anmerkungen da dran machen. Deswegen, wenn wir da versuchen, auch mal das digitaler zu machen, einfach mal eine Mail schicken.
Ja, das klingt also schon ziemlich gewagt.
Ja, das ist schon wirklich eine ganz verrückte Geschichte mit so einer Mail. Aber das ist tatsächlich nicht bei jedem der gewünschte Weg, sondern wir hängen schon da sehr in alten Mustern und einfach machen. Ist auch da eigentlich der richtige Weg. Einfach machen. Du kriegst nicht alle mit, aber am Ende zählt das Ergebnis. Und ich glaube, dass wir da gefordert sind, die ein oder andere Masche, die ein oder andere Art, Dinge zu tun in einem Ministerium, auch hinter uns zu lassen.
Ich stelle mir das auch schön vor, wenn man einfach so eine eigene Etage quasi hätte in dem im Regierungsgebäude und nur in dieser einen geht es aber zu wie bei Google und so weiter. Anstatt einer Treppe hat man irgendwie eine Rutsche, die runterrutscht. Man kommt rein, bunte Teppiche überall und sowas. Aber das wäre wahrscheinlich dann schon ein bisschen zu viel. Zu viel Kontrast.
Ein Step zu viel. Erstmal die E-Mail und dann.
Genau, erstmal die E-Mail
und dann irgendwann schauen wir mal weiter. Dann gucken wir mal. Gab es bei dir schon vorher so eine Art Grundinteresse für das Thema Digitalisierung, New Work und so weiter vor Antritt als digitaler Staatssekretär? Also ist das Haus zu Hause gepflastert mit Alexas? Hast du die Apple Watch am Arm und so weiter? Also wie steht es mit der Digitalisierung so im Privaten?
Also ich würde schon sagen, dass die Affinität auch beruflich da gewesen ist. Ich bin Dezernent im Landkreis Osnabrück gewesen und war da für diese Themen zuständig. Ich glaube auch, dass die Kreisverwaltung in Osnabrück durchaus im Bereich digitaler Prozesse gut unterwegs ist. Das ist immer ein Anspruch gewesen. Mhm. Mir ist auch Unternehmenskultur immer ein ganz, ganz wichtiges Anliegen gewesen, einfach auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, den Kollegen zu signalisieren, ihr habt alle Freiräume, es wird ein Rahmen gesteckt, aber wir brauchen die Ideen, wir brauchen die Kreativität und jeder kann sich ein gutes Stück weit ausleben, wenn der Rahmen eingehalten wird. Ansonsten würde ich sagen, ich bin jetzt kein Freak, das würde ich nicht von mir behaupten, bin auch kein Early Adapter oder so, dass ich sage, ich muss alles irgendwie mal ausprobiert haben, aber eine VR-Brille oder sowas habe ich auch. Ja, also da habe ich dann durchaus auch die Neigung, Dinge selber kennenzulernen und mir auch selber zu erschließen.
Das ist gut.
Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4 Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung@indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4 Podcast-Hotline an 0800 2008 360. Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4 Podcast.
Thema Open Data. Niedersachsen hat jetzt ja angekündigt, also euer Haus hat sozusagen angekündigt, eine Plattform für das Thema Open Data Niedersachsens zu gründen jetzt. Was hat es damit auf sich?
Also wir wollen den Einstieg finden in das Thema. Wir sind teilweise in den Häusern auch gesetzlich verpflichtet, Daten öffentlich zu machen. Ich sage mal, im Umweltbereich gibt es allein von Gesetzes wegen schon die Notwendigkeit, aber sie sind nicht in der Form zugänglich, wie ich mir das vorstelle. Und es gibt schon gar keine Strategie oder keinen gemeinsamen Ansatz aller Häuser, das zu tun. Und das wollen wir jetzt sehr kurzfristig anschieben. Ein ganz toller Prozess innerhalb der Landesregierung, den ich da feststelle, als wir vor Monaten mal ins Kabinett gegangen sind mit der Idee, wir wollen da was anschieben. Da gab es erst noch Zurückhaltung, als wir dann hingegangen sind, eine Vorlage geschrieben haben, so wie man das bei uns macht, und dann einzelne Häuser erwähnt werden. Dann gucken die, die nicht erwähnt sind, auch hin und sagen, Mensch, wollen wir auch mitmachen. Und wir sind jetzt eigentlich so auf dem Weg, dass wir zu Mitte des Jahres unseren strategischen Ansatz haben wollen, und diese Open Data Strategie soll dann am Ende auch in ein Open Data Gesetz einfließen. Das ist so das finale Ziel, wo wir hinwollen. Und ich glaube, das muss einfach an der einen oder anderen Stelle auch nochmal Klick machen. Da sind wir noch nicht so weit, weil sich viele in den Ministerien noch fragen, was soll das? Warum sollen wir das machen? Die Unternehmen können auch bezahlen für diese Daten. Die wollen die ja verwerten. Ich glaube, dass wir da den anderen Ansatz wählen sollten, wirklich in großer Transparenz zu zeigen, über was für Daten wir verfügen und diese Daten dann auch zugänglich machen. Ich glaube, dass das der einzig richtige Weg ist.
Was für Daten werden da dann öffentlich gemacht oder für alle verfügbar gemacht?
Also ganz unterschiedliche Daten bei uns im Haus. Wenn man in den Verkehrsbereich guckt, gibt es sämtliche Daten aus dem Straßenverkehr, die erhoben werden, Stau, Daten und. Da gibt es also eine unzählige Art auch von Daten, wo ich mir heute gar nicht vorstellen kann, was kann man denn aus diesen Daten machen? Das ist aber gar nicht die Frage. Ich bin nicht der Maßstab, ob ich beurteilen kann, kann man mit diesen Daten was machen, sondern das wollen wir ja gerade den jungen Unternehmen überlassen, das wollen wir Startups überlassen, das wollen wir auch etablierten Unternehmen überlassen, mit Daten der Allgemeinheit auch Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Wie wichtig, denkst du, ist dieses Open-Data-Konzept, um dauerhaft konkurrenzfähig zu bleiben gegenüber Amerika, China und so weiter?
Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch am Ende nur ein Baustein. Ich glaube, wir müssen da einfach sensibilisieren, dass Daten wichtig sind. Wir lesen, wir hören das überall. Das ist auch eher schon heute Standard, dass wir es wissen eigentlich. Trotzdem fehlt die konsequente Handlung aus diesem Wissen. Und deswegen glaube ich schon, jetzt ist wichtig, einen Weg zu finden, Daten zugänglich zu machen, auch alle davon zu überzeugen, dass sich im Nachhinein herausstellen wird, wie wichtig dieser Schritt gewesen ist. Es muss nicht bei allen vorher klar sein, wie wichtig das ist, sondern es muss die Überzeugung, auch die politische Überzeugung da sein, dass diese Daten der Allgemeinheit gehören und ihr auch entsprechend zugänglich gemacht werden müssen.
Wie ist da so die Akzeptanz bei den Unternehmen? Sind die auch gewillt, Daten quasi mit abzugeben und so eine Art quasi europäisches Gegenmodell zu schaffen gegen halt eben diese Datensammelei, die halt zum Beispiel in Amerika üblich ist?
Also ich glaube schon, dass das zunehmend zur entscheidenden Frage wird. Wenn wir beispielsweise in die Landwirtschaft gucken, ist das für den Landwirt eine wesentliche Frage und heute noch nicht abschließend geklärte Frage, wem gehören die Daten? Wem gehört die Daten, die ich erzeuge, die ich möglicherweise mit Maschinen erzeuge, wo die Daten auch unmittelbar an den Maschinenhersteller gehen? Wem gehören diese Daten? Das ist aber auch im Handwerk aktuell eine entscheidende Frage. Bilden sich dort auch Monopole, bilden sich da bei den großen Maschinenherstellern Monopole, sodass du als Handwerker gar keinen Zugriff mehr auf bestimmte Daten hast? Sind da die großen Hersteller und teilweise dann eben auch ausländischen Hersteller diejenigen, die sich da gerade ein Monopol aufbauen? Und ich glaube, dass uns da insgesamt noch die Sensibilisierung fehlt, was da gerade passiert Das ist ein schleichender Prozess, beziehungsweise ein Prozess, der ohne größere Aufmerksamkeit stattfindet.
Hm. Es gibt ja die weltweite Open Data Charta, an der sich viele Städte, Länder und so weiter orientieren. Da wird auch festgehalten, dass die Daten ja einem gewissen Standard entsprechen sollten, auffindbar sein müssen und so weiter und so fort. Allerdings auch, dass von vornherein eigentlich Open Data sozusagen Standard sein sollte, dass quasi alle Daten sofort öffentlich sein sollten, dass das der Standard wäre und nur private Daten meinetwegen geschlossen sein sollten. Wie jetzt meinetwegen die Diskussion mit der Organspende, dass eigentlich die Diskussion wäre, ob man das nicht sogar standardmäßig macht, dass es Organspende gibt, man kann sich dagegen aber verweigern. Dass wir in dem Fall bei der Open Data Charter das haben, dass alle Daten öffentlich wären, man sich dagegen aber verweigern könnte in Einzelfällen. Würde die niedersächsische Strategie auch schon so weit gehen, dass sie sagt, ja, alle Daten, die hier in Niedersachsen erzeugt werden, sind von vornherein erstmal öffentlich. Man kann aber sagen, nee, das bitte erstmal nicht verwenden.
Also ich glaube, das müssen wir tatsächlich diesem Prozess überlassen, auf welchen Weg wir uns begeben. Mir ist eigentlich wichtig, so viele Häuser wie möglich davon zu überzeugen, dass wir Daten zur Verfügung stellen, dass wir sie barrierefrei auch zur Verfügung stellen. Tatsächlich müssen aber diese Detailfragen jetzt diesem Prozess überlassen sein. Und mir wäre schon wichtig, dass wir nicht von Anfang an so hohe Hürden aufbauen, dass schon der erste Schritt nicht gelingt, dass alle Häuser sich beteiligen, sondern dass wir da tatsächlich ein Regelwerk finden, wo alle Ministerien sagen, das ist der richtige Weg.
Ist es nicht sehr, sehr schwer, so einen Prozess anzuschieben, wo dann wirklich alle Ministerien drin beteiligt werden sollten? Also wie oft kommt sowas vor überhaupt?
Also das ist jetzt schon etwas, was wir als Ministerium, was sich um ein Querschnittsthema wie Digitalisierung kümmert, sehr häufig erleben, dass ein Thema kommt und die Frage sich stellt, wer ist denn dafür überhaupt zuständig? Ja, wer ist eigentlich für Open Data zuständig? Ja? Mhm. Ist es das Innenministerium? Ist es das Wissenschaftsministerium? Ist es das Digitalministerium? Mhm. Und das ist ganz lustig, wenn dann zu diesen Fragen Abstimmungen einberufen werden, wo es heißt, die und die Häuser kommen zusammen mit der Frage Federführung und du denkst, was normalerweise bei vielen politischen Themen der Fall ist, alle wollen Federführung haben. Bei meinen Digitalthemen ist meistens so, es will keiner die Federführung haben. Also wir machen Abstimmungsgespräche mit der Frage, wer zieht sich denn den Hut auf? Und das ist beim Open-Data-Thema genauso gewesen, haben wir dann gemacht. Und wir können aber auch da nur mit den begrenzten Ressourcen, die wir haben, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir haben, können wir auch am Ende nur einen Prozess anschieben. Ja. Aber die Häuser machen mit, zeigen großes Interesse. Und wie gesagt, das ist immer so. Wenn ein Thema aufkommt, wenn wir über Building Information Modeling sprechen, so dann erst einmal, ja, es steht eine Unterrichtung im Ausschuss an, es wird in der Regierung gefragt, wer unterrichtet. So, meldet sich keiner. Mhm. Ja, und dann sind wir wieder diejenigen, die sich zu diesen Themen dann immer den Hut aufsetzen. Aber wir merken, es ist ein Prozess, kommen immer mehr dazu.
Mhm. Am Ende müssen es ja auch sozusagen die Unternehmen nutzen oder sollten es die Unternehmen ja auch nutzen, die Daten, die dann da bereitgestellt werden. Fühlen sich bestimmt einige überfordert, was sie machen könnten. Gibt es da irgendwelche Fördermaßnahmen des Landes, wie man Unternehmen unterstützt?
Also das ist ja ein wesentlicher Punkt meiner Aufgabe, den Rahmen so zu stecken, dass das Digitale gelingen kann. Alles, glaube ich, in der ganzen Szene, im ganzen Mittelstand, in der Industrie, absolut heterogen, alle in einem unterschiedlichen Grad der Digitalisierung und da soll der Rahmen eben nicht nur Beratungsangebot, individuell branchenbezogen da sein, über die Digitalagentur beispielsweise, die wir ins Leben gerufen haben, sondern eben auch durch Fördermaßnahmen, wie du sie angesprochen hast. Digitalbonus ist ein, finde ich, ein super Beispiel dafür, ist das beliebteste Förderprogramm in ganz Niedersachsen, haben wir im September letzten Jahres auf den Weg gebracht. Bis zu 10.000 Euro, den wir dem Mittelständler zur Verfügung stellen für Investitionen in Hardware, Software, IT-Sicherheitslösungen, ganz wichtige Themen. Und ja, die Töpfe sind ruckzuck tatsächlich ausgelutscht gewesen. Und wir steuern jetzt nach, damit eben jetzt, wo Digitalisierung ist, auch die Mittel dafür zur Verfügung stehen.
Mhm.
Hast du denn aktuell ein Lieblingsprojekt, was umgesetzt wird in Niedersachsen?
Also es gibt einfach unheimlich viel. Ich habe eben schon mal vom BIM gesprochen, vom Building Information Modeling. Das ist so ein ganz typischer Prozess, wie wir in den letzten 2 Jahren ganz häufig erlebt haben, dass du einfach mit einem Stichwort kommst und sofort ganz viele Mitspieler hast. Aus der Wirtschaft, aus der Forschung, aber dann eben auch aus der Administration, aus der Verwaltung. Wir haben BIM-Cluster Niedersachsen gegründet und da ist jetzt so viel Dynamik drin, dass wir erleben, wie eigentlich keiner in dieser Runde genau weiß, was übermorgen ist, sondern wir haben einen ganz dynamischen Prozess, wo wir jeden Tag neu lernen, wo wir uns gegenseitig in die Karten gucken, dass wir ganz viel abgucken voneinander, nicht, dass jeder alles selber machen muss, sondern das, was ich mir insgesamt in der Digitalisierung wünsche, findet da statt, ganz enger Austausch, offene Türen, Kreativität überall und der Mut auch, Dinge auszuprobieren, die möglicherweise am Ende nicht funktionieren. Aber von dieser Struktur her, von diesen Themen gibt's unheimlich viel und das macht einfach Spaß, weil du immer wieder auf Mitspielerinnen und Mitspieler triffst, die einfach Bock haben und die Chancen der Digitalisierung in den Vordergrund stellen und das Thema nicht von Anfang an zerreden. Mhm.
Chancen der Digitalisierung. Wenn du jetzt mal in die nächsten 10 Jahre schaust, also 2030 zum Beispiel, und du bist immer noch in der Politik tätig, in der Landesregierung. 2030, worauf freust du dich bis dahin und wovor hast du vielleicht auch so ein bisschen Angst, was das Thema Digitalisierung angeht?
Also würde insgesamt sagen, dass so mein Ziel mit Blick auf die mittelständischen Unternehmen wäre, dass es gelingt, den Gedanken bei allen zu platzieren, funktioniert das, was ich heute mache, auch nur in 5 Jahren. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich bin gar nicht derjenige, der überall hinfährt und sagt, ihr müsst, weil ich aus einem Haus komme, das nimmt mir irgendwann auch keiner ab, weil ich bin definitiv weit weg von einer digitalen Arbeitsweise in einem Ministerium. Wir haben eben über die Errungenschaft der Mail gesprochen. Das wäre für mich mit Blick auf den Mittelstand wirklich so ein Ziel und ich glaube, dass wir da hinkommen. Also da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass wenn wir noch viel stärker als bisher dieses Abgucken praktizieren, dieses Kopieren im Zweifel auch von anderen, die das schon können, dann glaube ich, können wir auch ganz viel aufholen an Zeit, die wir vielleicht in den vergangenen Jahren verloren haben. Mit Blick auf das Land insgesamt ist meine Sorge, dass wir festhalten an Gesamtkonzepten. Ja, das ist, glaube ich, eins der größten Hindernisse in der Digitalisierung, dass wir in der Politik immer Gesamtkonzepte brauchen, ja, anstatt einfach mal anzufangen. Und wenn wir feststellen, wir brauchen Update, dann eben etwas abzudaten, so wie das große Unternehmen eigentlich auch tun. Das ist so meine größte Sorge, dass wir nicht mutig genug sind, Schritte einzeln zu machen, ohne genau zu wissen, was sind die übernächsten Schritte. Glaube auch, dass so dieser Proof-of-Concept-Ansatz hinderlich ist. Ja, wir sind auch so das Land des Proof-of-Concepts. Ja, und ich glaube, dass man das schon übertragen kann in die Regierung, in die Bundesregierung, dass wir da eben viel mehr Mut brauchen, Dinge einfach zu tun. Und wir erleben das an den politischen Debatten der letzten Wochen und Monate. Ich nehme da nicht wahr, dass wir uns über die Dinge unterhalten, die wir eigentlich schon längst hätten regeln müssen, die wir auf den Weg hätten bringen müssen. Und wir können eben in diesem Konzert der Bundesländer immer nur einen bestimmten Teil tun. Es gibt schon den Bund, der für viele große Themen zuständig ist. Es gibt die europäische Dimension. Und da habe ich so ein bisschen tatsächlich die Sorge, dass wir diesen Gesamtlösungsansatz auch in der Digitalisierung verfolgen, was nicht gut wäre.
Vielen Dank. Das war Stefan Muhle. Diese Aufnahme fand statt zum Beginn der Corona-Krise, wo man noch gar nicht absehen konnte, wie das alles nun jetzt verlaufen wird und wie drastisch das alles wird.
Wir saßen schon recht weit auseinander an einem großen Tisch in der Venture-Villa tatsächlich, aber danach ging es erst so richtig los und wahrscheinlich hätten wir das Ganze auch mittlerweile über Zoom oder sonst was machen können.
Ja, ganz genau. Und das ist natürlich interessant, wenn man jetzt seine letzten Worte und diese Appelle hört und dann sieht eigentlich, wie die Digitalisierung eben durch sowas wie diesen Virus vorangetrieben wird.
Ich hatte tatsächlich auch mit ihm tatsächlich jetzt in der Zwischenzeit ein paar andere Meetings zu anderen Themen, die Digitalisierung in Niedersachsen betreffen. Die hatten wir über Jitsi, Zoom und über Skype for Business tatsächlich sogar. Mhm. Und das verlief auch, ohne Namen zu nennen, natürlich mit anderen Leuten aus dem Ministerium, aus dem Homeoffice. Bei den einen läuft es besser, bei den anderen schlechter. Das liegt allerdings auch ein bisschen zum Teil daran, dass dann die Verbindung irgendwo auf dem Land in Niedersachsen vielleicht ein bisschen schlechter war als in Hannover selbst.
Aber da müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Da ist Muhle ja dran.
Da ist er dran, das läuft. Mhm. Das läuft jetzt auch schon ganz gut und überraschend gut, wie auch diese Verwaltung oder Leute aus den Ministerien, aber auch hier in Hannover sehe ich das, auch bei der Stadtverwaltung und so weiter, wie da sich alle in einer relativ schnellen Zeit zusammengerafft haben und dann digitale Lösungen geschaffen haben, um eben virtuell miteinander zu arbeiten.
Ja, und da kann man natürlich auch nur hoffen, dass sein großer Wunsch, dass die E-Mail dann ja auch wirklich flächendeckend Einzug hält und auch anerkannt wird als vernünftiges Kommunikationsmittel, erfüllt wird.
Das stimmt. Und außerdem wurde der Digitalbonus, den er ja erwähnt hat, abgedatet, mehr oder weniger. Also es wurde mehr Geld reingeschmissen in dieses Förderelement Digitalbonus. Und er wurde dahingehend verändert, dass man auch Sachen für das Homeoffice-Equipment damit anschaffen kann, relativ unkompliziert und unbürokratisch. Also wenn ihr nach wie vor Bedarf habt für eure Firma oder für euer kleines Personenunternehmen, sage ich mal, da noch euer Homeoffice fit zu machen für die aktuelle Zeit und auch danach, schaut mal auf der Seite der N-Bank vorbei und da ist unter dem Punkt Innovationsförderung und Niedersachsen auch dieser Punkt Digitalbonus. Und der wurde, wie gesagt, abgedatet. Das findet ihr alles da auf der Seite. Und das haben Herr Althusmann und der Herr Muhle, Stefan, relativ fix abgedatet.
Das genau, die haben sich da die Töpfe genommen und haben gesagt, komm, wir tun da jetzt mal ordentlich Kohle rein, damit ihr vorbeischauen
könnt. Die haben den schön vom Regenbogen nochmal weggezerrt und da noch ein bisschen was extra oben drauf gepackt, jeder nochmal eine Schippe drauf und der wird jetzt schön verteilt.
Jetzt könnt ihr da reingreifen, euch einen Laptop rausziehen fürs Homeoffice.
Exakt so ist es gedacht.
Ein Headset rausziehen fürs Homeoffice.
Eine Playsy oder je nachdem was ihr denn macht professionell.
Genau. Also viel Spaß mit dem neuen Equipment, kann man an der Stelle sagen. Und wir freuen uns nächste Woche auf Dirk Kretschmer von der TÜV IT Nord GmbH.
Genau, da wird es dann darum gehen, wie wir das ganze neue Equipment, was wir jetzt uns da aus diesem Goldtopf rausgezogen haben, dann auch sicher gestalten. Er und seine Jungs und Mädels hacken sich auch in Unternehmen rein, aktiv und schauen, wo da die Schwachstellen sind und bieten auch gleich Lösungsmaßnahmen an. Das ist ganz spannend, ist ein Unternehmen der TÜV Nord-Gruppe und da gibt es einiges zu erzählen.
Genau. Heute haben wir über Möglichkeiten gesprochen, nächste Woche sprechen wir aber auch über Gefahren.
Oder vielleicht ist es auch nächsten Monat, gucken wir mal. Schaut einfach mal rein und abonniert uns schön, falls ihr es noch nicht gemacht habt.
Bewertung da lassen.
Das sowieso. Und dann bis denne.
Bis dann.
Ciao.
Und in der nächsten Folge?
Man denkt immer so, dass man immer noch allein im Spiel ist, also im Singleplayer-Mode unterwegs ist. Aber wenn man sich dann halt mit den Technologien des Internets beschäftigt, dann muss man eben feststellen, dass man auf einmal im Multiplayer-Mode ist. Mhm. Da spielen also viele drin und nicht alle sind gut gewillt.